das Spiel in Beşiktaş, das war schon was Besonderes dann auch für uns, mit allem, was da so drumherum auch passiert ist, mit dem Fanmarsch vorm Hotel, den wir dann so ein bisschen eher zufällig mitbekommen haben. Dann haben wir da in dem Hexenkessel wirklich dann auch gut dagegen gehalten, haben da bestanden. Und dann hast du das Highlight-Spiel gegen Bayern mit diesen ganzen Emotionen. Du bist klarer Außenseiter aufgrund der Qualität, die Bayern eben diese Saison bis jetzt auf den Platz gebracht hat. Und dann hinten raus nochmal 3-3. Wir hatten schon ein paar Highlights dabei und wir haben alle Bock auf noch mehr Highlights.
Eintracht vom Main, der Club-Podcast von Eintracht Frankfurt. Für alle, die mehr wissen wollen über unseren Verein, seine Geschichte und sein Umfeld.
Eintracht vom Main, der Podcast von Eintracht Frankfurt zum Jahresende in der Podcast Edition. Und dazu begrüße ich euch recht herzlich und natürlich auch unseren Trainer, Dino Toppmöller. Dino, herzlich willkommen.
Ja, hallo.
Sprechen wir über Emotionen, über Herausforderungen als Trainer und auch als Mensch in diesem Jahr. 2024. Wir haben mal nachgezählt. 44 Pflichtspiele hat der Eintracht in diesem Jahr absolviert. Das heißt 44 Mal Emotionen, Freude, auf jeden Fall Anspannung, vielleicht auch manchmal Ärger, vor allem Engagement. Das ist schon mal intensiv. Jetzt heißt es für dich 44 Mannschaftsbesprechungen am Spieltag, 44 Halbzeitansprachen, 88 Pressekonferenzen und rund 150 Interviews. Jetzt nur um die Spieltage herum. Ich bin ganz froh, dass du noch Lust hast, was zu reden.
Ja, es ist natürlich auch ein Teil, der dazugehört, der auch wichtig ist. Und alles, was so im Bezug natürlich mit der Mannschaft ist, habe ich auch ein gutes Team, das mich natürlich auch unterstützt, was Spielvorbereitung betrifft, was Spielnachbereitung betrifft. Natürlich ist es dann auch eine große Herausforderung, dann auch immer in den Momenten die richtigen Worte zu finden. Da vertraue ich dann immer auch meinem Gefühl und das ist auch ein Leitsatz, den Martin Daxl mir mit auf den Weg gegeben hat. Wenn du deinem Gefühl vertraust und deinen Gefühlen dann in dem Moment freien Lauf lässt, dann kommt es immer authentisch rüber und dann ist es auch immer ehrlich.
Das ist schön. Jetzt heißt es erstmal zuhören und zuschauen. Es ist ja auch ein Podcast. Das Fußballjahr 2024 haben wir mal für dich in 2,5 Minuten zusammengefasst.
Scheidet aus der Conference League.
Wir sind alle enttäuscht. Fehlen mir gerade auch so ein bisschen die Worte, muss ich sagen. Wie Steppi schon gesagt hat, Level geht weiter. Wir spielen nächstes Jahr mit Eintracht Frankfurt international und darauf sind wir stolz. Ich werde diese beiden auf jeden Fall vermissen. Ein absolutes Paradebeispiel für jeden jungen Spieler.
Und nach 3 Monaten freuen wir uns alle, dass es wieder um richtig was geht's. Latzon! Läuft an und trifft! 1-0 für die Eintracht!
Es war ein sehr, sehr großer Schritt für diese junge Mannschaft. Es ging nicht nur um die 3 Punkte, sondern hier zu bestehen.
Frankfurt hat natürlich Talent und das haben die, ich glaube, es ist die jüngste Mannschaft in der Bundesliga, glaube ich. Wenn du siehst, wie viel Potenzial die haben, die werden nur besser werden.
Und sich Europa League Punkt 11, 12 und 13.
Das ist extrem ärgerlich, weil wir halt für dieses Spiel keine zweite Chance bekommen. Wir wollen hungrig bleiben und die Mentalität in der Truppe ist einfach unglaublich.
Vieles drin. Hat man so alles immer noch griffbereit im Kopf?
Ja, schon. Es waren natürlich viele emotionale Momente. Ich glaube, dass wir einen super Start hatten in das Jahr 2024 mit einem tollen Auswärtssieg in Leipzig. Dann kam das Spiel in Darmstadt, wo wir dann unglücklicherweise hinten raus noch einen Punkt dann oder zwei Punkte verschenkt haben. Heimspiel gegen Mainz. Und dann sind wir eigentlich ganz gut gestartet in das neue Jahr. Und dann kam eine Phase, wo wir nicht mehr gut waren. Angefangen mit dem Spiel in Köln, haben wir dann einfache Fehler gemacht, so ein bisschen verunsichert gewesen und hatten dann einfach auch keine guten Ergebnisse. Aber das gehört eben dann auch irgendwo leider, auch wenn es niemand gerne hört und auch niemand gerne fühlt, gehört es dann leider auch dann dazu, zu einem Entwicklungsprozess, dass du eben auch Täler durchläufst. Dann hast du in der Vorbereitung schon gespürt, dass ein besonderer Spirit in der Mannschaft herrscht. Und ich glaube, dass wir jetzt in dieser Hinrunde oder im zweiten Halbjahr 2024 deutlich mehr Höhepunkte hatten und eine ganz andere Emotionalität darauf auf den Platz gebracht haben. Und ich glaube, dass wir rückblickend mit dem Jahr schon sehr zufrieden sein können, vor allem mit dem zweiten Halbjahr.
Wir müssen noch vorausschicken, das Gespräch wird aufgezeichnet 2 Tage, bevor wir gegen Mainz spielen, weil halt wirklich die Schlagzahl auch enorm ist. Weihnachten kommt sehr schnell. Also du bist noch im Wettkampfmodus. Auf der anderen Seite sagen wir alle, das sind wir uns einig, dass dieser Ausgang des Mainz-Spiels über das Urteil dieser Vorrunde jetzt gar keinen großen Impact mehr haben kann. Klar, wenn es nicht gewinnst, ist das Gefühl nicht gut. Aber insgesamt ist das Urteil ja doch ein positives, oder?
Ja, absolut. Also wenn ich sehe, wie wir in der Saison dann auch angekommen sind mit einem schwierigen Auftaktprogramm, dann haben wir trotzdem dann nach 4 Spielen in der Bundesliga 9 Punkte gehabt, haben im Pokal ein schwieriges Auswärtsspiel, wo du gerne mal stolpern kannst, dann auch überstanden. Und dann sind wir in so einen positiven Flow dann auch reingekommen. Und wir hatten so ein paar Highlights natürlich dabei. Mit dem ersten Heimsieg ist natürlich immer schön, dann hier zu Hause vor unserem Publikum gegen Hoffenheim. Dann finde ich das Spiel in Beşiktaş, das war schon was Besonderes dann auch für uns. Mit allem, was da so drumherum auch passiert ist, mit dem Fanmarsch vorm Hotel, den wir dann so ein bisschen eher zufällig mitbekommen haben, hat uns dann auch nochmal eine gute Energie gegeben für dieses Spiel. Und dann haben wir da in dem Hexenkessel wirklich dann auch gut dagegen gehalten, haben da bestanden. Die 3 Punkte mitgenommen und dann hast du das Highlight-Spiel gegen Bayern mit diesen ganzen Emotionen. Du bist klarer Außenseiter aufgrund der Qualität, die Bayern eben die Saison bis jetzt auf den Platz gebracht hat und dann hinten raus nochmal 3-3. Wir hatten schon ein paar Highlights dabei und wir haben alle Bock auf noch mehr Highlights.
Wenn man das ganze Jahr betrachtet, war es das härteste bisher in deiner Trainerkarriere?
Ja, mit Sicherheit, weil es natürlich viele Höhen und Tiefen gab, das habe ich ja eben schon angesprochen, gerade dann so Anfang Februar hat es dann angefangen, wo wir 2 Monate nicht das auf den Platz bringen konnten oder vielleicht sogar noch einen Monat länger. So genau bin ich jetzt da nicht mehr im Detail drin, aber da waren halt schon ein paar Momente dabei, die extrem schwierig waren, auch selber dann auch zu schlucken. Wie zum Beispiel dann das Conference League aus, wo wir gefühlt dann schon nach 20 Minuten eigentlich in Belgien wie der sichere Sieger ausgesehen haben. Wenn du dann natürlich noch ausscheidest, vor allem mit einem Heimspiel ausscheidest, dann ist es natürlich extrem bitter. Und diese Momente musst du dann natürlich erstmal als Mensch selber überstehen, als Sportler und dann aber auch noch als Führungsfigur, weil natürlich dann auch alle Augen erstmal auf dich gerichtet sind. Und trotzdem glaube ich, dass wir gestärkt aus dieser Saison dann auch hervorgegangen sind, dass wir viele Dinge mitnehmen konnten, viele Ansätze hatten, wo wir uns eben verbessern müssen. Und ich glaube, wir hatten jetzt schon dann auch das Resultat gesehen. Ich glaube noch nicht das Endresultat, weil wir da immer noch Potenzial nach oben haben. Aber die junge Mannschaft, die wir haben, die ist gerade auf einem richtig guten Weg, sich so zu entwickeln, dass wir für jeden, der ganz oben mitspielt, ein absoluter, ernsthafter Konkurrent sein können.
Du sprichst hier im Wir, vielleicht mal zu dir noch. Es gab ja viele unterschiedliche Urteile, die über dich gefällt wurden. Und einige davon waren jetzt nicht fair, vom Novizen für den Verein wie Eintracht Frankfurt, die Nummer zu groß ist, bis hin zu dem, was jetzt 11 Freunde in der aktuellen Titelgeschichte schreibt. Ich zitiere mal, unter Dino Topmöller spielt Eintracht Frankfurt den aufregendsten Fußball der Liga und will sich endlich als Spitzenclub etablieren. Jetzt würde der Psychologe fragen, was macht das mit dir? Ich frage es mal anders. Wie schwer fällt es in der Selbstreflexion, bei sich zu bleiben? Auf der einen Seite mit diesen fast schon ehrenrührigen Urteilen, da nicht zu zweifeln und wenn man Schulterklopfer bekommt, eben nicht zu hoch zu fliegen.
Ja, das ist tatsächlich eine sehr gute Frage. Ich kann jetzt auch nicht sagen, dass ich da so einen Beipackzettel habe, wo ich drauf schaue und dann sage, okay, ich hake jetzt eine Nummer nach der anderen ab, sondern vielleicht hat es auch was mit Erziehung zu tun. Dann natürlich auch der Glaube an deine eigene Qualität. Und das vermittle ich ja auch immer den Spielern, dass diese Selbstzweifel, wenn du auf dem Weg nach oben bist, dass die normal sind, dass die immer wieder mal kommen, es immer wieder Phasen gibt. Wir werden immer wieder Phasen ins Auge schauen müssen, wo es nicht so gut läuft, wo es vielleicht ein bisschen windiger ist. Und da darfst du halt eine Sache auf keinen Fall machen, das Vertrauen in deine eigene Stärke verlieren und dass du deine Arbeit richtig einschätzen kannst. Und ich war jetzt, was die negativen Kommentare betrifft, schon nicht so mitgenommen, genauso wie ich aber jetzt auch über den positiven Dingen auch drüber stehe, wo ich sage, okay, die Aussage, die ist natürlich schön, den aufregendsten Fußball. Ich glaube, dass wir trotzdem Dinge noch besser machen können. Wichtig ist es immer, dass du geerdet bist, mit beiden Füßen auf dem Boden bleibst, aber auch in schwierigen Phasen eben, dass du da nicht irgendwie auch mit beiden Füßen standhaft bist und nicht umfällst. Und wenn es positiv läuft, dann auch mit beiden Füßen auf dem Boden bleiben, dass du nicht anfängst zu schweben und abhebst.
Aber es muss einen euch furchtbar ärgern, wenn man unterschätzt wird, oder?
Ja, lieber unterschätzt als überschätzt.
Okay. Es gab ja dieses viel beachtete Gespräch im Sommer zwischen dir und Markus Grösche. Da wurde ja viel hineininterpretiert und 1000 Fragen bei Pressekonferenzen. Muss man sich sowas dann als Fachgespräch vorstellen, als Streitgespräch oder wird als Gespräch, wo man die eine oder andere Sache erklären, rechtfertigen muss?
Es gab ja mehrere Gespräche. Das erste war tatsächlich bei ihm privat im ganz gemütlichen Rahmen ein Gläschen Wein getrunken, einfach mal über viele Dinge gesprochen, ein paar Dinge Revue passieren lassen. Und das gibt dir natürlich dann auch ein sehr gutes Gefühl, wenn jemand auf der anderen Seite sitzt und selber diese Expertise eben mitbringt und dich erstmal auch in dem Moment, in diesem Setting einfach auch als Mensch empfängt. Mhm. Und nicht irgendwo, okay, du kommst jetzt ins Büro, du kriegst jetzt vielleicht eine Standpauke vom Chef, sondern nee, es war ein total menschliches Gespräch, wo wir offen und ehrlich über alle Dinge gesprochen haben, wo er mir ein überragend gutes Feedback gegeben hat. Das ist auch ein Grund dafür, dass wir vielleicht jetzt auch genau diese Qualität eben zeigen, weil ich das schon mehrfach gesagt habe, er für mich auch ein wichtiger Ansprechpartner ist, dem ich immer zuhöre. Weil von ihm kannst du natürlich viele Dinge mitnehmen, weil er diese Position im Fußball selber schon bekleidet hat, egal ob er jetzt als Co-Trainer gearbeitet hat, er war selber Spieler, hat selber Erfahrung gesammelt, war dann in einer leitenden Funktion in Leipzig, ist jetzt hier der Sportvorstand. Und von daher ist es für mich immer wichtig, Feedback zu bekommen. Das Wichtigste am Feedback ist natürlich auch, das sage ich auch meinen Spielern immer, dass du das erstmal komplett wertfrei annimmst und einfach mal sacken lässt und drüber nachdenkst und nicht sofort in so eine Defensivhaltung reingehst, in eine Abwehrhaltung reingehst und versuchst, dich auch sofort zu verteidigen, sondern einfach mal zuhören.
Ich meine, du hast ja selber Gedanken gemacht. Du sagst, Rückrunde ist ja ausführlich durchgekaut worden. Es ist spannender, was danach passiert ist. Du hast für dich alles analysiert. Wie sah das aus? Ich habe noch im Ohr, als du hier angetreten bist, hast du gesagt, ich habe mich auf Eintracht Frankfurt vorbereitet. Der Küchentisch war voll mit Konzepten und so. Also wie hast du es für dich gemacht?
Ja, versucht mal so ein paar Dinge einfach in einem ganz ruhigen Setting, wo ich komplett für mich alleine war, einfach mal Revue passieren zu lassen. Für mich ist das immer ganz, ganz wichtig, dass ich, wenn ich dann mit den Hunden spazieren gehe, dass ich dann komplett für mich alleine bin, mitten im Wald irgendwo. Und dann habe ich einen freien Kopf dafür, um über Dinge nachzudenken. Und das hat dann schon auch geholfen, vor allem mit dem Feedback, das ich bekommen habe. Eine eigene Meinung hast du natürlich auch logischerweise auf die Dinge, die dann eben passiert sind. Und ja, und dann setzt du dich nochmal hin an den Schreibtisch und dann packst du die ganzen Zettel aus und versuchst nochmal so ein paar Dinge eben anzupassen, ein paar Stellschrauben zu justieren. Und wir haben uns ja jetzt auch nicht, sage ich jetzt mal, grundlegend in dem Sinne verändert. Wir versuchen halt noch schneller nach vorne zu spielen, dass wir noch mehr Vertikalität einfach in unserem Spiel haben, dass wir schneller hinter die letzte Linie kommen. Wir haben uns in Standardsituationen nochmal verbessert. Ich glaube, dass wir insgesamt auf einem guten Weg sind. Aber wie gesagt, das ist halt immer auch eine Leistung, die im Team dann auch da sein muss. Dann haben wir da im Trainerteam die ein oder andere Veränderung eben vorgenommen. Ich glaube, es wäre jetzt nicht fair zu sagen, okay, ich habe jetzt einfach irgendwie 2-3 Dinge geändert, sondern es ist halt schon ein Produkt von allen Mitarbeitern, die wir haben, dass wir aus der letzten Saison in allen Bereichen einfach viele Dinge gelernt haben. Sei es auch, was Steuerung betrifft, sei es, was Trainingsansätze betrifft. Wir hatten jetzt zum Beispiel auch eine deutlich längere Vorbereitung, wo wir uns jetzt auch in dieser Zeit auch schon gekannt haben. Wir haben ja letztes Jahr dann auch im ersten Jahr angefangen, auch mit einem neuen Athletiktrainer, der verantwortlich war dann. Und wir hatten einen relativ kurzen Austausch nur, weil die Pause kurz war. Dann war die Vorbereitung kurz. Dann, glaube ich, haben wir ein bisschen gebraucht, bis wir dann auch diese absolute Spielfitness hatten, was auch normal ist. Und jetzt ist halt vom ersten Tag an der Vorbereitung schon das eine Rädchen in das andere gegriffen. Und dann siehst du halt, wie wichtig es ist, dass wir eine Trainingszeit haben. Und die hatten wir eben dann auch jetzt wieder in den letzten Wochen gar nicht. Und das ist natürlich dann immer dann ein bisschen ärgerlich, weil dann manche Dinge eben wieder so ein bisschen verwässern.
Hast du deinen Führungsstil verändert?
Nee, das würde ich nicht sagen. Ich war und bin nach wie vor jemand, der, glaube ich, nahbar ist für seine Spieler, der trotzdem in entscheidenden Momenten auch die klare Richtung vorgibt, ohne dass es ein Vorschlag ist, sondern es ist eine klare Vorgabe. Und ich glaube, wenn du da ein gutes Gespür hast, dann eine gute Basis aufbaust zu dem Menschen, der auf der anderen Seite sitzt, dann hast du einen besseren Zugriff und dann funktioniert das. Und ich glaube, das war letztes Jahr auch schon der Fall.
Du hast aber gesagt, die Anpassung im Trainerteam, Xaver Zembrot, Jan Fieser sind neu. Welche Rolle spielt das?
Ja, das ist auch eine wichtige Komponente, dass wir einfach diesen Erfahrungsschatz von Xaver dazu bekommen haben, weil er eben einfach aufgrund seiner langjährigen Bundesliga-Erfahrung, seiner langjährigen internationalen Erfahrung einfach auch Momente erlebt hat und dadurch auch Dinge sieht. Mag es nur eine Kleinigkeit sein, wo er sagt, okay, der Spieler, der spielt den Ball nicht mehr so schnell aus dem Fuß, der ist ein bisschen müde, der hat jetzt so viel gespielt. Und es sind manchmal wirklich nur so Nuancen, die im ersten Moment wie so eine Lappalie vielleicht erscheinen. Aber am Ende ist es dann doch ein ganz wichtiges Puzzlestein. Und er ist schon jemand, der auch ein absoluter Verbindungsmensch ist, ein Connector ist in alle Bereiche. Und für mich halt als Cheftrainer ein sehr wichtiger Ansprechpartner auf und außerhalb vom Platz. Mit Jan Fieser ist jemand dazugekommen, der nochmal auch einen anderen Ansatz bis jetzt kennengelernt hat. Er war ja lange mit Thomas Letsch zusammen, hat dadurch natürlich auch nochmal diesen Ansatz von einem aggressiven Pressing, aggressiven Gegenpressing, hat da sehr viele gute Inhalte mit ins Training reingebracht und ist halt auch ein unfassbar guter Typ, der super bei den Jungs ankommt, der sich hier vom ersten Tag an super integriert hat und es macht sehr viel Spaß.
Euer Verhältnis scheint auch recht gut zu sein. Wie man hört, stimmt es, dass der Cheftrainer auch gerne mal den Kollegen Streiche spielt?
Ja, das stimmt, ja. Aber es bin nicht immer ich. Manchmal ist es auch jemand anderes, der sich dann ein bisschen dahinter versteckt.
Okay, also ja, jung bleiben, verspielt bleiben. Es ist ja insgesamt, passt ja dann auch zur Mannschaft. Wir haben echt eine krasse Verjüngung. Wenn man auch sieht, wir haben Rode und Hasebe verabschiedet im Sommer. Bedauerst du es ein bisschen, dass du nicht länger mit denen zusammenarbeiten konntest? Oder sagen wir mit einem gesunden Seppel Rode und vielleicht einem etwas jüngeren Makoto Hasebe?
Ja, ich glaube, dass das genau der entscheidende Faktor ist. Ja. Natürlich, wenn du einen Seppel Rode in seiner Prime, wie man heute so schön sagt, im Jugendjargon, dann ist er natürlich für jede Mannschaft in der Bundesliga, egal welche Position, auch für Bayern München, wo er auch war, ist ein super wertvoller Spieler. Und natürlich hätte ich ihn gerne in dieser Form dann auch bei uns jetzt noch gehabt. Und bei Makoto auch. Makoto hat jetzt bei uns die letzten Tage im Training zugeschaut. Das ist einfach ein überragender Mensch, ein sehr spielintelligenter Spieler. Aber so ist es nun mal. Irgendwann bist du halt in einem Alter, wo du dann für dich die Entscheidung triffst, eben aufzuhören. Und bei Makoto war es dann vielleicht dann doch nochmal ein bisschen mehr das Alter. Beim Seppel war es eben dann halt auch leider seine lange Verletzten-Historie.
Wie wichtig war es denn, dass beim Umbau des Kaders dann auch die Mentalität nochmal gestärkt wurde? Also Stichwort Christensen, Theat, solche Spieler?
Ja, ich glaube, dass jede Mannschaft eben Führungsspieler braucht, jede Mannschaft eben genau diese Typen braucht, wo sie sich dann auch nochmal dran aufrichten können, weil es ja immer auch Phasen in einem Spiel gibt. Selbst wenn du das am Ende gewinnst, gibt es trotzdem immer wieder Phasen im Spiel, wo das Spiel in beide Richtungen kippen kann. Und wenn du dann natürlich solche Spieler hast, gepaart dann mit den Jungs, die wir jetzt auch letztes Jahr schon hatten oder die auch schon länger bei Eintracht Frankfurt sind, Beispiel Koch, Trapp, Götze jetzt mal genannt, die drei Kapitäne, dann hast du natürlich schon ein gutes Gerüst für die ganzen Jungen. Und wir haben eine extrem junge Mannschaft. Es macht unfassbar viel Spaß, mit diesen Jungs zu arbeiten. Aber auch die jungen Spieler brauchen halt eben auch den gewissen Halt eben auf dem Platz von dem einen oder anderen erfahrenen Spieler.
Aber zum Glück sind die auch schon ein Jahr weiter. Du hast ja in deiner Trainerkarriere schon mit einigen Hochbegabten zu tun gehabt. Stichwort Jamal Musiala bei den Bayern. Jetzt in der Fülle, du hast gerade eben gesagt, in dieser Altersklasse bei uns. Ja, macht es dich als Trainer glücklich? Ist es eine besondere Herausforderung? Was ist das für eine Arbeit?
Ja, das macht mir unheimlich viel Spaß, mit diesen Spielern zusammenzuarbeiten. Wenn wir jetzt gerade über die Jungen sprechen, aber nicht, dass es nachher irgendwo falsch rüberkommt, dass ich keine Lust habe, mit älteren Spielern zu arbeiten. Es ist halt einfach super spannend, diese Jungs jetzt zu begleiten, weil du sehr viel Potenzial siehst, du dich schon dann immer wieder fragst, okay, welche Richtung kann es hingehen bei dem Spieler, welche Richtung kann es bei dem Spieler gehen, und versuchst halt, jeden Spieler maximal zu unterstützen mit Videositzungen, mit dass dir nochmal Zeit nimmst, außerhalb dann vielleicht außerhalb von diesen Haupttrainingszeiten nochmal mit dem Spieler auf dem Platz ein paar Dinge arbeitest. Deswegen war es mir auch so wichtig, dass wir im Trainerteam dann nochmal eine zusätzliche Manpower dazu bekommen, weil ich glaube, einfach für die jungen Spieler ist es von enormer Bedeutung, dieses Feedback eben zu bekommen. Und wenn du dann jemanden noch zusätzlich im Trainerteam hast, sei es, der sich nochmal mit einer Videoanalyse mit dem Spieler beschäftigt oder dann auch mal nach dem Training so kommen, wir holen dich jetzt nochmal zur Seite und wir schlagen nochmal ein paar Flanken oder machen nochmal ein paar Aufdrehbewegungen auf der Sechs für einen Oscar oder für einen Hugo Larsson. Dann ist es halt unheimlich wertvoll für die Spieler und die ganzen Jungen, die wir haben. Das macht es natürlich für uns dann auch nochmal einfacher, weil die alle sehr wissbegierig sind und alle wirklich diesen Fleiß haben, Dinge umzusetzen, zuzuhören. Jetzt kann man natürlich sagen, okay, das ist vielleicht normal. Ja, das sollte zumindest mal normal sein, aber es gibt natürlich auch junge Spieler, die vom Mindset her schon glauben, dass sie das schon alles gesehen haben und dass sie alles wissen. Und das ist bei uns zum Glück nicht der Fall und deswegen macht es nochmal mehr Spaß.
Es klingt für mich so, also du hast schon auch das Gefühl, dass da ein paar Jungs von dir trainiert werden, die vielleicht am Beginn einer herausragenden internationalen Karriere stehen. Wenn ich jetzt Hugo Larsson mal rausnehme.
Ja, wir haben wirklich viele davon, die mit Sicherheit einen sehr spannenden Weg vor sich haben. Aber da ist es auch wieder genau das, dass sie mit beiden Füßen immer auf dem Boden bleiben müssen, weil als Sportler oder als Trainer, siehst du dich ja auch als Sportler, es ist immer wichtig, wie gehst du mit Niederlagen um und wie gehst du mit Siegen um. Und das ist das alles Entscheidende, weil es ja permanent passiert. Also bei den ganzen Spielen, die wir haben, entweder gewinnst du und du verlierst, wir sollten häufiger gewinnen als verlieren, aber das gibt ja auch mal so Phasen und das sind halt auch immer wieder neue Herausforderungen, vor die du gestellt wirst. Und jede Herausforderung ist ja irgendwie dann nochmal ein Stück weit anders. Und dann ist es halt wichtig, wie gehst du damit um? Plus, glaube ich, ist es für einen jungen Spieler einfach von extremer Bedeutung, was er auch für ein privates Umfeld hat.
Und sie scheinen sich auch wohlzufühlen, die Vertragsverlängerungen von Larsson und von Collins, die sprechen dafür. Ich will noch mal auf eine andere Besonderheit, die uns immer wieder auffällt, zu sprechen kommen. Du hast Spieler nach Leistungsdellen immer wieder auch herangeführt. Also der eine oder andere ist wirklich in einem Loch abgetaucht. Das hat auch dann teilweise deutlich zu spüren bekommen, Tribünenplatz und so weiter. Aber so diese zweite Chance einem zu geben, wie gehst du da eigentlich vor? Das muss man ja auch ein bisschen rauskitzeln, oder?
Ja, schon. Da ist es auch wichtig, dass du weiter im Austausch bleibst mit den Spielern. Es ist ja nicht so, dass wir einen Spieler jetzt auf die Tribüne setzen, um zu sagen, so, jetzt musst du dich mal da hinsetzen und wirst mal bestraft, sondern am Ende ist es natürlich auch eine Leistungsgesellschaft, in der wir uns befinden. Und wenn eben dann 18 andere oder ja 18 sind es ja Feldspieler, andere dann im 20-Mann-Kader stehen, dann hat der Spieler das eben vielleicht auch in dem Moment einfach auch mehr verdient, dabei zu sein, weil wir schon auch versuchen, die Entscheidungen immer für einen Spieler zu treffen und nicht gegen einen. Mhm. Und da haben wir auch jetzt in diesem Halbjahr schon wieder wirklich unfassbar harte Entscheidungen treffen müssen, wo wir gesagt haben, okay, in dem Spiel brauchen wir vielleicht eben nochmal eine andere Komponente. Ich gebe jetzt mal ein Beispiel. Ich glaube, bei Jean-Matteo Bahoya hat im Heimspiel gegen Gladbach Tor mit eingeleitet oder vorbereitet sogar. Das 2-0 von Omar. Mhm. Dann im nächsten Bundesligaspiel hatten wir aber so ein bisschen in der Abwehr einen kleinen Engpass, wo wir gesagt haben, da brauchen wir dann doch lieber einen anderen Spieler und ein anderes Profil. Dann war er nicht dabei. Und von daher ist es halt immer wichtig, dass man mit den Spielern in den Austausch geht. Und das musst du einfach permanent machen. Das ist halt schon auch immer eine Arbeit in dem Sinne oder ein Invest in einen Menschen.
Sprache hilft auch weiter. Wenn man mehrsprachig ist, kann ich mir vorstellen.
Ja, absolut. Heute nochmal ein bisschen länger mit Junior zum Beispiel gesprochen auf dem Platz, der jetzt in den letzten Wochen vielleicht dann ein bisschen schwierigeren Stand hatte, aber einfach auch mal gefragt, wie er persönlich mit der Situation umgeht, was es mit ihm macht, ob ich ihm vielleicht irgendwo auch eine Unterstützung geben kann. Ich weiß, dass die Spieler immer diese Unterstützung in dem Sinne mit Spielzeit gerne haben wollen, aber das ist dann auch nicht immer so einfach, wenn eben andere auf seiner Position dann gerade auch ganz ordentlich performen. Und da muss man eben am Ball bleiben. Aber trotzdem, glaube ich, sind genau diese Gespräche dann eben wertvoll, dass der Spieler den Glauben nicht verliert und dass du niemals jemanden links liegen lässt.
Es gibt auch die anderen Fälle, wo erstmal Geduld gefragt ist. Brown, Usun, Ekitike, als er kam, oder?
Ist ja gut, auch da. Es hat ja immer bei jedem Spieler so ein bisschen unterschiedlich. Hm. Bei Heki war uns ja von Anfang an klar, was für ein Potenzial dieser Spieler hat. Aber da war eben die körperliche Voraussetzung eben noch nicht geschaffen, um dann halt permanent spielen zu können. Ich glaube, dass wir jetzt schon mit ihm, wenn man die Entwicklung von ihm auch sieht jetzt in diesem Jahr, auch die körperliche Entwicklung, ich meine jetzt nicht nur die Entwicklung, was die Leistung oder was die Zahlen an Scorern betrifft, sondern auch die körperliche Entwicklung, dass er in der Lage ist, fast alle 3 Tage die Spiele dann auch teilweise über 90 Minuten zu spielen. Da haben wir schon einen Riesenschritt nach vorne gemacht. Bei Nene und bei Can war es klar, dass sie ein bisschen Zeit brauchen, um sich zu adaptieren an das höhere Niveau im Training, an das höhere Niveau dann auch in den Spielen. Und das ist dann auch sehr viel Arbeit gewesen. Und da komme ich nochmal drauf zurück, dass es eben immer eine Teamarbeit ist. Die Co-Trainer haben viele Gespräche mit den Jungs geführt. Und das ist dann am Ende natürlich schön zu sehen, wenn die Jungs dann auch endlich auf dem Platz dann ihren Teil dazu beitragen können und dann auch die Worte, die wir ihnen immer mit auf den Weg gegeben haben, weiter dran zu bleiben, an sich zu glauben, das, was wir eben schon mal hatten, dass du diese Selbstzweifel beiseite schiebst. Dafür brauchst du aber vielleicht auch manchmal Unterstützung von außen. Und das haben wir getan. Und anscheinend haben sie auch ein sehr gutes privates Umfeld, die auch dann dran geblieben sind und nicht irgendwo schon dran gedacht haben, okay, die Flinte ins Korn zu werfen und zu sagen, okay, es macht so keinen Sinn. Und ich glaube, dass wir alle stolz drauf sein können, wie die Jungs sich dann auch entwickelt haben und dass sie jetzt auch sich selber eben sehr wichtig fühlen. Sie waren vorher schon für uns wichtig, aber ein Spieler hat ja natürlich erstmal nur das Gefühl, wichtig zu sein, wenn er eben auch Spielzeit hat. Und beide haben jetzt wirklich dann auch mit Scorern schon uns sehr geholfen.
Du als ehemaliger Stürmer, bist du ein Stürmerversteher? Omar Mamouche hat mal sowas angedeutet.
Ja, auf jeden Fall, weil als Stürmer bist du halt so ein bisschen schon auch ein Individualist auf der einen Seite, weil es immer was Besonderes ist, eben Tore zu schießen. Und da habe ich natürlich auch meine Phasen erlebt. So eine Phase wie Omar hatte ich noch nie. Aber zumindest mal hatte ich die Phase, wo du vielleicht dann mal nicht so triffst. Und dann fängst du natürlich an nachzudenken. Und ich sag jetzt, Igor ist vielleicht im Moment in so einem kleinen Tief, wo er vielleicht nicht so die Spielzeit hat, wo er so ein bisschen am Hadern ist. Und da ist es halt für uns wichtig, da weiter dran zu bleiben, auch mit Gesprächen, aber auch im Training positive Erlebnisse zu haben, dass du dir Torabschlüsse nimmst, dass du ein gutes Gefühl für dich selber bekommst, dass du immer wieder die Abläufe hast, um dann halt im Spiel irgendwann dann wieder diesen berühmt-berüchtigten Knoten platzen zu lassen. Und ich glaube schon, dass ich da ein ganz gutes Gespür habe für die Jungs. Ja.
Wie wichtig war dann auch das Bekenntnis von Omar zu bleiben und vielleicht auch deine Rolle dabei?
Ja, ich habe schon, glaube ich, ein besonderes Verhältnis zu Omar, weil wir sehr, sehr viele Videositzungen gemacht haben im ersten Jahr schon. Jetzt ist es ein bisschen weniger geworden, aber ja, er hat ja einfach diesen Ehrgeiz, immer besser werden zu wollen. Und er hört zu, er ist fleißig. Wir hatten jetzt vor Heidenheim nochmal mit ihm ein kleines Meeting, wo es nochmal um 2, 3 kleine Details ging. Und wenn man sieht, wie er diese Details eben umsetzen will, dann macht es schon extrem viel Spaß, genau mit solchen Spielern eben zusammenzuarbeiten. Und wenn du dann siehst, dass dann so ein herausragendes Ergebnis dabei rauskommt, was jetzt sich an seinen Toren und auch Vorlagen ablesen lässt, dann ist es natürlich für einen Trainer auch ja mit die schönste Bestätigung, die du bekommen kannst. Trotzdem ist es natürlich für uns alle wichtig, dass wir genau eben diese Spieler in Position bekommen und in ein Setting bekommen, dass wir insgesamt dann auch am Ende Punkte gewinnen und nicht nur eine persönliche Erfolgsstory daraus entsteht.
Ich komme nochmal auf dieses Elf-Freunde-Zitat mit der spannendste Fußball. Ich meine, jetzt wäre es einfach zu sagen, der Dino, der war mal Stürmer, deshalb möchte er offensiven Fußball spielen. Ich glaube, da gibt es im Weltfußball auch andere Beispiele, dass Stürmer defensiv spielen. Ich stelle mir jetzt nochmal den 13-jährigen Dino Toppmöller vor, dessen Vater als Trainer mit Eintracht Frankfurt ja Fußball zum Niederknien hat spielen lassen. Das muss sich doch in irgendeiner Form auch geprägt haben in deiner Fußballphilosophie, oder liege ich da falsch?
Ja, absolut. Das war ja dann in Frankfurt seine erste Station in der Bundesliga und es war dort in der Zeit mit Top-Offensivspielern natürlich, mit Gaudino, mit Bein, mit Yeboah, die vorne schon für diese magischen Momente, oder ein JJ Okocha nicht zu vergessen, ein Manny Binz, der hinten mal ein paar gute Diagos nach vorne gespielt hat. Also es waren schon tolle Spieler, aber ich glaube auch, vor allem auch dann später die Zeit in Leverkusen, wenn man dann auch sieht, was sie da für einen Fußball gespielt haben, auch international, das hat mich natürlich schon dann auch in der Art und Weise, wie ich Fußball denke und wie ich Fußball sehe, auch schon sehr geprägt. Und deswegen sage ich, dass wir am Anfang von einer tollen Entwicklung einfach stehen, weil jeder von uns sehr, sehr viel Potenzial noch in sich schlummern hat, das wir natürlich als Trainerteam versuchen zu wecken und weiter zu fördern, dann können wir uns auf wirklich echt viele, viele weitere schöne Momente freuen.
Also praktisch ein Ideal angereichert natürlich mit dem, was der moderne Fußball so erfordert. Welches Spiel in diesem Jahr kam deinem Ideal am nächsten?
Also was das Defensivverhalten betrifft, das Spiel im Pokal gegen Gladbach, wie wir da wirklich die Räume zugelaufen haben, wie wir da in Perfektion verteidigt haben fast, würde ich sagen. Und dann auch die Konter dann gespielt haben. Am Ende kannst du das Spiel ja 4-1 gewinnen, obwohl du 75 Minuten Mann, ein Mann weniger warst. Ja, ideal. Das war ein Defensivverhalten. Ich glaube, dass das erste Spiel gegen Hoffenheim schon sehr, sehr aufregendes Spiel war, mit sehr vielen Offensivaktionen, mit Highspeed-Fußball nach vorne. Ich glaube, die Jungs, die lassen mich noch ein bisschen warten, bis dieses perfekte Spiel kommt.
Okay, ich frage doch nochmal anders. Wenn du eins aussuchen dürftest, was du nochmal spielen dürftest, was wäre das für ein Spiel? Welches willst du zurück in diesem Jahr?
In Beşiktaş, das war schon ein besonderes Spiel mit der ganzen Stimmung, mit allem drumherum. Das war schon für uns alle was Besonderes, ja.
Okay. Ich habe jetzt vorhin noch über den berühmten Fußball 2000 gesprochen. Du warst ja damals ab und zu in der Kabine neben Toni Yeboah gesessen. Jetzt hast du auch dein jüngerer Sohn ist so ungefähr in dem Alter. Hast du ihn auch schon mal in der Kabine mit dabei gehabt?
Na, der ist ja sehr schüchtern und ein bisschen zurückhaltend. Er hat auch selber sehr viele Spiele, weil er auch bei uns in der U15 spielt. Und natürlich fragt er das ein oder andere Mal zyklisch im Trikot. Hat auch die 7 und die 11. Hat er schon.
So ein Zufall.
Und ja, er war ab und an mal in der Kabine dabei. Jetzt nach dem Training kam er mal hier rein. Aber er versucht da schon so ein bisschen Abstand zu halten.
Ja, ich stelle mir das so, der Romantiker, man stellt sich dann vor, in 30 Jahren sagt er vielleicht, ich bin damals neben Oma Mamusch gesessen, weiß man nicht.
Nee, das bis jetzt noch nicht.
Bei so viel Fußballern in der Familie, darauf kommt es jetzt eigentlich. Geht's über Weihnachten auch ohne Fußball?
Nee, hab auf jeden Fall, hol ich mir ein bisschen Arbeit mit in den Urlaub. Verschiedene Playlisten, schauen wir nochmal dann das Review an, das die Analysten dann vorbereitet haben von den letzten, oder nachbereitet haben, besser gesagt, von den letzten 8 Spielen. 8 Spiele war jetzt dieser Block seit der letzten Länderspielpause, damit wir auch dann im neuen Jahr direkt wieder den Jungs eben genau diese Dinge zeigen können, die für uns wichtig sind, weil das, was ich jetzt eben schon angedeutet habe, bezüglich wenig Trainingszeit, wir haben auch wenig Nachbereitung-Videos gezeigt, weil wenn du am Donnerstag dann spielst und du kommst erstmal mitten in der Nacht ins Bett, dann nächsten Tag wieder Rückflug nach Hause, dann wollen die Spieler kein Video sehen von dem Spiel davor, egal wie das Spiel ausgegangen ist. Und da brauchst du schon auch das Gefühl, dass du die Jungs dann auch in Ruhe lässt, weil nächsten Tag ist ja dann schon wieder eine Spielvorbereitung Gegner, dann sehen sie ja schon wieder ein Video. Und da müssen wir schon auch ein gutes Gespür haben, dass wir es damit nicht übertreiben. Und deswegen haben wir diese ganzen Reviews eben weggelassen. Und da merkst du halt schon, dass so ein paar Dinge eben, was so Verteidigungsverhalten betrifft, wie zum Beispiel dann auch das erste Gegentor in Leipzig, dass wir da ein paar Dinge eben nicht mehr so konsequent gemacht haben, wie wir es vielleicht am Anfang der Saison gemacht haben. Aber es ist auch gar kein Vorwurf in dem Sinne an die Jungs, weil wir einfach eben keine Trainingszeit mehr dafür hatten und auch keine Nachbesprechung von den Spielen davor hatten. Und deswegen war es auch wichtig, dass wir jetzt diese Woche zumindest mal nochmal eine Nachbereitung machen konnten.
Okay, aber wenn wir auf Weihnachten kommen, es gibt schon normales Weihnachten im Hause Toppmöller.
Ja, auf jeden Fall. Ich freue mich auch sehr auf die auf die paar Tage, die wir dann auch frei haben. Wir sind im Kreise der Familie zusammen. Meine Schwester ist dabei mit den Kindern, meine Eltern, dann meine Familie, sind wir zusammen ein paar Tage im Urlaub und werden da auch mal natürlich ein bisschen abschalten. Aber du hast ja auch gefragt, ob es ganz ohne Fußball ist. Das ist es dann nicht.
Ja, wie gesagt, bei dem Vater, der Trainer ist, bei dem Sohn, der kickt, also von daher und bei dir. Aber ja, es sind ja bloß 12 Tage Pause. Also trotzdem nochmal Reflexion über persönliche Ziele bei dir. Wie weit bin ich? Was habe ich noch vor? Machst du sowas?
Das machst du ja, also zumindest mal ist es bei mir so und ich glaube auch bei unseren Jungs so, dass du das ja irgendwo permanent machst. Du versuchst ja permanent irgendwo dich zu reflektieren, indem du Gespräche führst eben, indem du dir Feedback einholst. Vielleicht kriegst du ja auch mal ungewolltes Feedback, was ja auch nicht schlecht ist. Und dann denkst du darüber nach. Und deswegen ist das so ein Prozess, der gefühlt tagtäglich stattfindet. Und wenn du jemand bist, wie zum Beispiel ein ambitionierter Spieler oder ein ambitionierter Trainer, dann versuchst du ja immer irgendwo nochmal so ein paar Stellschrauben. Kannst du nochmal als Spieler irgendwie was an der Ernährung drehen? Kannst du nochmal irgendwie vielleicht an deinem Schlafrhythmus ein bisschen was ändern? Und so gibt es natürlich auch für uns, können wir vielleicht im System nochmal so eine Nuance verändern, können wir vielleicht unsere Analyse nochmal verbessern, können wir uns vielleicht nochmal auf dem Fitnesslevel vielleicht so dieses Müh-Prozent verbessern. Da hast du natürlich immer ständig irgendwelche Fragen in deinem Kopf und gehst dann auf die dementsprechenden Leute zu. Ich habe jetzt zum Beispiel heute mit dem Fitnesstrainer so ein bisschen darüber gesprochen, wie kriegen wir einen Heki vielleicht noch mehr in diese Form, dass er eben alle Spiele über 90 Minuten spielen kann, auch wenn es vielleicht so ein bisschen Wunschdenken ist, aber geht es nur über Spiele oder geht es vielleicht auch über nochmal einen anderen Trainingsansatz? So bist du ja ständig auf der Suche und von daher ist es so, dass das bei mir eigentlich so ein automatisierter Ablauf ist.
Wenn man trotzdem in einem Jahreszyklus denkt, gibt es irgendwas, worauf du besonders stolz bist, was in den letzten 12 Monaten passiert ist? Oder verglichen mit der Situation vor 12 Monaten?
Ich glaube, man kann als Mensch immer stolz auf die Momente sein, wo man eben nochmal aufgestanden ist, wo man mal am Boden gelegen hat oder wo man mal wirklich eine bittere Niederlage oder bittere Momente eben oder vielleicht auch mal nicht nur ein bitterer Moment, sondern eben auch eine Phase hatte, wo es nicht gut ist und wo du dann eben schon dann auch eben wirklich krasse Widerstände eben überwinden musst, Selbstzweifel in deinem Kopf ablaufen. Und wenn du dann über diesen Punkt drüber kommst und dich dann wirklich dann wieder auf deine Arbeit konzentrierst, dein Selbstverständnis nicht verlierst und vielleicht noch härter arbeitest, noch mehr investierst und dann eben offen auch bist für Feedback und dann zurückkommen kannst und eben erfolgreich bist, dann ist es, glaube ich, immer für jeden, egal ob das jetzt meine Spieler sind oder ob das jetzt auch bei mir so ist, dann bist du natürlich schon auch stolz dann auf diese Momente. Aber es ist eben dann auch wieder nur ein Moment. Es geht immer weiter und jetzt wollen wir einen positiven Abschluss haben.
Und im neuen Jahr gibt es dann ein schönes Jubiläum für dich. Weißt du das? 100 Spiele Eintracht Frankfurt, beziehungsweise 100 Mal mit dem Adler auf der Brust, also als Trainer, als Spieler, auch als Spieler der zweiten Mannschaft. Bedeutet dir das was?
Ja, also es ist natürlich immer schön, wenn du...
So Vergangenheit und Gegenwart und Zukunft bist.
Ja, vor allem ist es ja auch mein Bestreben, dann auch lange bei der Eintracht eben zu sein. Und das macht dich dann auch stolz, wenn du eben eine längere Zeit eben bei einem Verein bist und da den Weg einfach mitgestalten kannst. Und meine Aufgabe ist es, dass du, oder mein Ansatz ist es, dass du das Trikot an einem besseren Ort abgeben willst, als du es eben übernommen hast.
Dann freuen wir uns auf noch viele Spiele und hoffen, dass noch sehr, sehr viele dazukommen. Dino, danke für die Zusammenarbeit, für dieses Jahr und schöne Feiertage.
Ja, vielen Dank.